Ist es der heftige Schlag gegen seinen Kopf oder das schockierende Erlebnis mit dem Leichnam ohne Kopf? Auf jeden Fall fällt unser Freund Georg Brandt in eine tiefe Ohnmacht, aus der er auch viele Stunden lang nicht wieder erwachen will. Es ist Sonntagmorgen, 8.23 Uhr, als er sich ein erstes Mal wieder regt.
Oh, was für ein Albtraum.
Hey, ganz ruhig. Bleiben Sie liegen. Ihnen ist der Schreck ja mächtig in die Glieder gefahren. Es ist alles in Ordnung. Sie sind im Salon des Schlosses. Ich habe meine Messer weggepackt.
Sie Wahnsinniger. Was haben Sie mit Kommissar Banner gemacht? Ich warne Sie, auf Polizistenmord steht lebenslänglich.
Bruder William von York hat sich zur Ruhe gelegt. Wir haben uns mit der Wache bei Ihnen abgewechselt.
Bruder Will, wer sind Sie?
Nennen Sie mich Jack Ross.
Und was sind Sie?
Freimaurer, wie Banner. Er hat mir von Ihrer Suche erzählt, die Sie hierher geführt hat. Wir sind da wohl auf demselben Pfad unterwegs, nur aus unterschiedlichen Richtungen.
Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden.
Na, dem störte Beker, Schatz. Ich komme immer wieder einmal hierher ins Schloss Gottesgabe, um doch noch den entscheidenden Hinweis auf den geheimen Hort zu finden. Das Schloss hier gehörte ja früher einem der Vitalienbrüder, Marquard von Preen. Und der inhaftierte hier seinen Bruder Störtebeker. Worum mögen die sich in die Haare gekriegt haben? Aber ich besuche auch die anderen Orte, wo der Schatz verborgen sein soll. Die Stubbenkammer auf Rügen, die Gänge im Wienberg bei Putlus und was weiß ich noch alles. Es muss da was sein. Und da der Schatz nach der Hinrichtung Störtebekers nie wieder aufgetaucht ist, wartet er wohl tatsächlich noch darauf, gefunden zu werden. Und da kommen Sie mit einer echten Schatzkarte.
Woher wissen Sie das? Wo ist Banner? Was haben Sie mit ihm gemacht? Haben Sie ihn gefoltert? Hängt er auch da draußen am Baum ohne Kopf?
Können Sie aufstehen? Ja? Kommen Sie her. Hier ans Fenster. Ist ja schon hell draußen. Schauen Sie raus. Da zu den Bäumen. Was sehen Sie?
Das ist...
Ein Schwein. Ein totes Schwein. Hier im Schloss werden Seminare für Hausschlachtungen angeboten. Immer am Wochenende und immer, wenn es draußen kalt genug ist, um die Tiere draußen abhängen zu lassen. Haben Sie gedacht, dass Sie bei den Frankensteins zu Gast sind? Oder bei den Menschenfressern?
Ja, sowas in der Art habe ich gedacht.
Ah, da kommt der Kommissar Banner. Unser Patient ist wieder unter den Lebenden. Ich konnte ihn überzeugen, dass ich Sie nicht gefoltert und geköpft habe. Erklären Sie ihm doch, dass ich Sie beide für Einbrecher gehalten habe, deswegen die Messer. Ja, ich versuche mal etwas Kaffee zu organisieren, damit wir nach dieser Nacht alle wieder zu Kräften kommen.
Banner, hätte nicht gedacht, dass ich mal so froh sein würde, Sie zu sehen. Was ist das hier für ein komischer Vogel?
Nennt sich Jack Roth, ist wohl Künstler. Und ein Freimaurer, Bruder, irgendwo von der Nordsee. Sucht wie wir nach einer Spur des Störtebeker-Schatzes.
Und Sie beide sind sich sicher, dass Sie mich hier nicht einfach nur in eine Falle gelockt haben?
Was für eine Falle? Sie haben doch das Schloss hier entdeckt. Schon vergessen, Brandt?
Und was sind das für bizarre Schlachtübungen, die hier im Schloss stattfinden?
Eigentlich nichts Anrüchiges. Hier können Privatleute unter Anleitung ihre eigene Wurst machen und Fleisch, so wie früher. Für Leute, die kein Industriefleisch mögen. Allerdings,
ja?
Es gab früher einen besonderen Berufsstand, der solche Workshops einst durchführen musste.
Metzger?
Scharfrichter.
Wie bitte?
Wirklich. Bis jemand so einen sauberen Schnitt mit dem Schwert hinbekam, wie beim guten alten Störtebeker, da gehörte schon eine Menge Übung dazu. Und wie sollte man so etwas am lebenden Objekt üben, wenn nicht am lebenden Tier? Misslang einem Scharfrichter früher auch nur eine Hinrichtung, lief er Gefahr, selbst vom aufgebrachten Publikum gelyncht zu werden.
War das so? Und woher wissen Sie das so genau?
Es war so. Gute Hinrichtungen sind eine Kunst. Und die, die diese Kunst einst beherrschten, haben in der Vergangenheit wie in anderen Berufen auch ihre eigenen Zünfte gebildet. Es hat echte Dynastien von Scharfrichtern gegeben.
Könnte es möglicherweise sein, dass Sie aus solch einer Dynastie entstammen?
Heute werden bei uns ja Scharfrichter eher selten gebraucht. Als die Aufträge weniger wurden, wechselten die einstigen Vollstrecker in andere Berufszweige. Schon früher reichte der Lohn für die blutige Arbeit kaum zum Leben. So mussten sie sich als Schlachter, Abdecker, Zahnbrecher, Bader oder Frauenwirt ein zusätzliches Auskommen sichern. Aufgrund ihrer besonderen Kenntnisse der menschlichen Anatomie waren sie auch als Chirurgen gefragt, begründeten später auch diesen Berufsstand. Oder sie wurden...
Ermittler?
Wie? Ja, oh ja. Von der peinlichen Befragung, der Folter, auch einem Aufgabenbereich der Scharfrichter, zu einem modernen Ermittler ist es ja nicht so weit.
Meine Intuition sagt mir, dass Sie mir jetzt etwas beichten müssten. Liege ich da richtig?
Ach, hätte nicht gedacht, dass mich ausgerechnet hier und so schnell die Geschichte meiner Ahnen einholt. Aber Sie haben recht. In meiner Familie wird seit 600 Jahren die Geschichte überliefert, dass es einer meiner Ahnen war, der den Kopf des Störtebeker von dessen Hals trennte und dafür einen sehr ungewöhnlichen Lohn empfing. Ich habe ihn stets dabei. Hier, schauen Sie, Brandt. Wissen Sie, was das ist?
Eine Medaille. Das Motiv mit der Pyramide, dem Auge und den drei Säulen sieht ja fast aus wie die 50-Cent-Münze. Ist das echtes Gold?
Echt und uralt. Meister Rosenfeld, so hieß mein Vorfahr, fand diese Medaille, heute würde man es einen Bijou nennen, im Wanz des Störtebeker eingenäht. Es war sein Lohn vom Delinquenten. Rosenfeld war auch ein Vitalienbruder, deswegen musste ich die Münze von Tron damals einstecken. Die Ähnlichkeit. Ich ahnte ja 1998 nicht, dass es einmal unser normales Zahlungsmittel werden würde.
Moment mal, Rosenfeld brachte seinen eigenen Mitbruder um?
Kann man einem Bruder einen größeren Dienst erweisen? Wenn man schon sterben muss, dann doch lieber durch die Hand eines Freundes, oder? Denken Sie ruhig einmal darüber nach.
Aber Störtebeker gab Ihrem Urahn diesen Bijou. Zweifellos ein Hinweis auf seinen Schatz. Das vermuten Sie doch auch. Was ging denn schief, dass Sie heute noch nach dem Schatz suchen müssen? Oder wollen Sie nur verhindern, dass andere ihn finden?
Suchen und verhindern, dass andere ihn finden und missbrauchen. Meister Rosenfeld konnte gerade noch den Bijou seiner Frau aushändigen, bevor er selbst Opfer der Pfeffersäcke von Hamburg wurde. Angeblich wurde er geköpft, weil er mit einer frechen Bemerkung den Rat der Stadt gegen sich aufgebracht hatte. Das stimmt aber nicht. Störtebeker hatte dem damaligen Bürgermeister von Hamburg, Kersten Mieles, von seinem Reichtum berichtet, wollte sich damit seine Freiheit erkaufen. Aber die Pfeffersäcke kannten keine Gnade. An den Schatz wollten sie hinterher aber trotzdem ran, weil sie meinten, es wäre ihr Gold. Dabei hatten sie es selbst nur durch ihr Monopol und ihre unverschämten Preisdiktate ergaunert. Deshalb ließen sie Meister Rosenfeld seinerseits foltern und dann köpfen.